Ich möchte einen kurzen Moment nehmen, um einfach meine Eltern zu ehren, Papa und Mama. Ich habe durch euch gelernt, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und es packt mich, dass ihr in der Situation, in der ihr seid, in dem Schmerz, Papa, wo du bist und warst, dass du trotzdem dastehst und sagst, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Und das bedeutet für mich, das zeigt mir, das, was im Kreuz passiert ist, was im Kreuz geschehen ist, ist wahrhaftig und gilt bis heute. Und ihr seid für mich Vorbilder, ihr seid für uns als Ehepaar Vorbilder, ihr habt in uns investiert, ich habe Jahre gesehen, was es bedeutet, ein Nachfolger Jesu zu sein, eine Gemeinde mitzuleiten und da steckt so viel Arbeit und so viel Liebe aber drin und ich habe gesehen, was es bedeutet, einfach Jesus von ganzem Herzen zu lieben. Und ich wollte euch wirklich von Herzen auch an dieser Stelle als Sohn Danke sagen für eure Liebe zu Jesus, Danke sagen für eure Investition in sein Reich, Danke sagen, dass ihr investiert habt, dass ich auch hier heute stehe. Ihr wisst, ich war weg von Jesus, aber ihr habt mich angenommen, wie ich bin und habt mich an sein Herz geführt. Und diese Liebe, die am Kreuz Jesus bringt und uns gibt, die ist verfügbar heute. Und ich möchte euch wirklich zusprechen als euer Sohn, dass Jesus da ist und dass er unsere Hoffnung ist. Und das macht mich so froh, weil ich sehe, ihr schaut auf Jesus und ihr liebt Jesus so sehr. Und egal wie eure Umstände sind, euer Versprechen zu Jesus, dass ihr ihn von ganzem Herzen liebt und dass ihr ihm nachfolgt, das wankt dadurch nicht. Und es bewegt mich tief. Und so wirklich danke, Papa und Mama, von ganzem Herzen für eure Liebe, für euer Vorbild, für mich, für uns als Ehepaar, für die Gemeinde. Danke euch. Wow. Wir sind in der Adventszeit und wir sind aktuell in der Themenreihe Jesus wurde Mensch. Und die Frage, die wir uns heute anschauen wollen und womit wir uns beschäftigen wollen, ist, warum brauchen wir Jesus? Und vielleicht merkst du und spürst du, wenn du vielleicht auch das erste Mal hier bist oder vielleicht noch nicht oft da warst oder vielleicht auch keine Beziehung zu Jesus hast, vielleicht merkst du, dass da was da ist hier an diesem Ort, was Leben hervorbringt. Und wo vielleicht in Zeiten der Dunkelheit, in Zeiten des Schmerzes, in Zeiten, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht, wo wir keinen Ausweg sehen, in Zeiten, wo wir Gott fragen, Gott, wieso? Wieso lässt du das zu? In solchen Zeiten ist Jesus trotzdem da. Und in solchen Zeiten und für solche Zeiten ist Jesus auch ans Kreuz gegangen, um deine und meine, sage ich mal, Verfehlung und das, was wir, wo wir nicht verstehen, um das zu tragen und Hoffnung zu schenken und Zuversicht in Zeiten der Not, in Zeiten der Dunkelheit ein Anker zu sein und ein Halt zu sein. Und ich will dich ermutigen, dass du dein Herz öffnest heute Morgen und wirklich sagst, ja, Jesus, wenn das wahr ist und wenn du, der du behauptest, dass du Sohn Gottes bist, wenn das stimmt, dann möchte ich das erleben. Und so will ich dich wirklich ermutigen, öffne dein Herz. Diese Adventszeit, wir feiern hier nicht Gottesdienst, um eine schöne Zeit zu haben, uns um wohl zu fühlen. Das kommt damit auch, ja. Aber in erster Linie feiern wir diese Adventszeit, weil wir wissen, dass Jesus für uns auf diese Welt gekommen ist und dass er als Baby, als Kind auf diese Welt kam, um für unsere Sünden zu sterben. Und das ist so was Gewaltiges, das packt mich, wenn ich darüber nachdenke. Und so wollen wir uns heute anschauen, die Frage, warum brauchen wir Jesus? Und ich glaube, bei dieser Frage, ich habe mir diese Frage in der Vorbereitung gestellt und ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, dass es bei dieser Frage in erster Linie nicht um die moralische Frage geht. Wisst ihr, es gibt Menschen, die sind moralisch, sage ich mal aus christlicher Perspektive, richtig gut drauf. So, die führen moralisch ein super Leben und vertreten Werte wie beispielsweise Ehrlichkeit, und all die Werte, die wir auch in der Bibel, so wie die uns Jesus mitgibt, dass du deinen Nächsten wertschätzest, die vertreten diese. Und wisst ihr was, trotzdem ist es aber so, dass sie ohne Jesus angenommen zu haben, verloren sein werden in der Ewigkeit. So, wir sind nicht Christen in erster Linie, um moralisch gut drauf zu sein. Versteh mich nicht falsch, es kommt dann automatisch, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Er verändert uns, er macht uns neu und dadurch bekommen wir diese moralischen Werte, weil wir Jesus ähnlicher werden und Jesus ist das moralische Vorbild schlechthin. Aber in erster Linie nehmen wir Jesus nicht an, um moralisch perfekt oder gut zu sein, sondern damit wir gerettet sind in alle Ewigkeit. Also es geht viel mehr eigentlich bei dieser Frage darum, ob wir in Ewigkeit mit Gott leben oder ob wir in Ewigkeit von Gott getrennt sind. Und lass mich das heute mal ganz klar sagen, es geht im Endeffekt um Himmel oder Hölle. Und wir sprechen darüber so wenig, weil wir keinen Anstoß nehmen wollen. Aber dieses Thema und unser Glaube, der hat Relevanz. Und wenn wir dieses Thema und diesen Glauben nicht dann dieser Relevanz dem Raum geben, dann werden wir auch für die Menschen in unserem Umfeld niemals dieses Herz bekommen, dass wir sagen, wow, diese Menschen sind verloren, weil sie Jesus nicht haben. Und ich möchte auch, dass sie Jesus erkennen und ich möchte, dass sie Jesus als ihren Erlöser annehmen können und in Ewigkeit auch mit Gott sind. Und wisst ihr, nach dem folgt, dass wir, nach dieser Entscheidung für Jesus folgt, dass wir Leben in Fülle bekommen, Jesus ähnlicher werden und auch moralisch ein vorbildliches Leben führen. Und, aber nicht andersrum so. Und ich habe mich gefragt, was sagt Jesus denn dazu? Was sagt Jesus selbst dazu, zu dieser Frage, warum brauchen wir ihn? Und ich bin auf die 7 Ich-Bin-Worte gestoßen in Gottes Wort. Und die wollen wir uns ganz kurz mal anschauen. Wir schneiden die ganz kurz mal an. Zwar sagt Jesus in seinem im Wort Gottes, im Johannesevangelium, sagt er in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt auch, ich bin das Licht der Welt, in Johannes 8, Vers 12. Jesus sagt, ich bin die Tür, Johannes 10, Vers 9. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus sagt, er ist die Auferstehung und das Leben. Und Jesus sagt, ich bin Weg, Wahrheit und Leben, in Johannes 14, Vers 6. Und Jesus sagt auch in Johannes 15, Vers 1, und das ist das 7. Ich-Bin-Wort, das Jesus hier verwendet, ich bin der Weinstock. Und vor ein paar Wochen hatte ich ja gepredigt, auch über dieses Prinzip des Weinstocks. Und ich finde es einfach so gewaltig, was Jesus da ausdrückt. Und will ich ermutigen, wir haben auf unserer Webseite alle Predigt-Podcasts online. So die letzten Wochen, wenn du mal nicht da warst, dann kannst du gerne auf unsere Website gehen und dort die Predigten nachhören. Und ich habe Gott gefragt, okay Gott, was möchtest du uns heute Morgen zeigen? Was wollen wir, was ist dein Herz für heute Morgen? Und Gott hat mir so 3 Punkte von diesen 7 Ich-Bin-Worten gehighlightet, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen wollen. Und das Erste, was wir uns jetzt anschauen, ist, Jesus sagt, Entschuldigung, ich bin das Brot des Lebens. Und bevor wir in diese Bibelstelle gehen, wo Jesus das ausdrückt, will ich ganz kurz auf den Kontext eingehen, weil ich glaube, der Kontext ist für eine Bibelstelle total wichtig, dass wir verstehen, in welchem Zusammenhang hat das Jesus denn überhaupt gesagt. Und das Ganze steht in Kapitel 6 im Johannesevangelium im Neuen Testament und wir lesen dort von der Speisung der 5000. Und es ist ja so eine Story, die kennt man eigentlich, wenn man in der Kinderstunde war. Also ich, wir haben das früher in der Kinderstunde, das ist so eine der Stories neben Arche Noah und so, die auf jeden Fall drankommen. So. Und da geht es ja darum, dass da 5000 Menschen sind, beziehungsweise ich glaube, es heißen Männer, und plus Frauen und Kinder dann noch. Und die hören Jesus, wie er predigt und wie er lehrt. Und dann wird es abends und alle bekommen Hunger. Und die Jünger sagen, wie sollen wir die denn alle ernähren? Das würde uns ein Vermögen kosten. Und Jesus vermehrt diese 5 Brote und vermehrt sie vermehrt es so sehr, dass es für alle reicht und dass sogar noch Körbe übrig bleiben. Okay, das war die Situation. Und dann wurde es spät abends, die Leute gingen weg. Jesus, die Jünger fuhren übers Wasser und dann kommt auch die Stelle, wo Jesus die Jünger erschrickt auf dem Wasser, so puh, bin jetzt da, wo Jesus über das Wasser läuft und dann ist der nächste Morgen und am nächsten Morgen kommen die Leute wieder, um wieder von Jesus zu hören und dann spricht Jesus das Wort in Johannes 6, Vers 26 bis 29. Da sagt Jesus, erwiderte, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe. und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Also Jesus spricht von dem Wunder, von der Vermehrung der 5 Brote. Und Jesus sagt jetzt, ihr kommt wieder und ihr wollt bei mir sein, nicht weil ich dieses physische Brot euch gegeben habe, sondern weil ihr das Brot des Lebens wollt. Und dann lesen wir weiter, ihr sollt euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie erwiderten, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und dann kommen die Worte, wo Jesus sagt in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern, wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und wisst ihr, ich glaube, viele Menschen, die aufrichtig Gott suchen, fragen sich, was Gott von ihnen will, wie wir hier in Vers 28 gelesen haben, wo die Leute fragen, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Und ich glaube, viele Menschen, die nach etwas suchen, und sind wir doch mal ganz ehrlich, jeder von uns hat diese Sehnsucht in seinem Herzen. Und ich habe letztens auch ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin gehabt. Luisa macht mir morgens meistens mein Mittagessen. Und ich letztens, Luisa hat ihre Bachelorarbeit geschrieben, hat sie jetzt abgegeben, es war eine richtig stressige Zeit. Ich habe sie Korrektur gelesen, ich war abends noch bis um 23:30 oder so dran. Und ich wusste aber, ich muss am nächsten Morgen um 5 raus, oder 5 war es, glaube ich, um 5 raus, damit ich später nachmittags wieder früher daheim bin, um nochmal uns gemeinsam an die Bachelorarbeit zu machen. Und Luisa ist früher um 5 mit mir aufgestanden, obwohl sie hätte eigentlich länger schlafen können, und hat mir das Essen gerichtet, damit ich nicht noch früher aufstehen muss. Und auf jeden Fall bin ich dann ins Geschäft und wir haben dann Mittagspause gemacht zusammen. Und die eine fragt mich immer, was ich denn für Gutes zu essen habe, und die bewundert Luisa immer für ihre Kreativität, ich auch. Auf jeden Fall hat sie dann gefragt, so, ja, wann hast du dir das denn zubereitet? Und habe dann halt gesagt, okay, Luisa hat es mir zubereitet. Und so haben wir immer wieder Stories, wo sie sieht, wie wir miteinander umgehen. Und sie merkt und sie sagt auch, ihr geht so liebevoll miteinander um. Und in eurer Ehe ist was besonders ist. So. Und wir haben viele Gespräche über den Glauben gehabt und über die verschiedenen Religionen und dass Menschen in allen Religionen, egal was es ist, auch wenn sie es vielleicht nicht als Religion betiteln, wenn Menschen sagen, es gibt keinen Gott, dann ist es auch ein Glaube. Nämlich du glaubst an nichts im Endeffekt. Aber jeder Mensch hat diese Sehnsucht nach Erfüllung und diese Sehnsucht, was zu empfangen, was dir Frieden gibt und was die Welt dir nicht geben kann. Und ich glaube, dass die Religionen der Welt menschliche Versuche sind, auch das Christentum als Religion, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Und wenn wir aber hier lesen, was Jesus sagt in Vers 29, dann ist diese Antwort so einfach und so kurz. Jesus sagt, wir müssen ihm glauben. Jesus sagt hier nicht, wir müssen uns das Leben verdienen. Viele Religionen sagen, du musst leisten, auch im Islam, du musst tun, damit du dir die Ewigkeit verdienst. Und wenn du nicht genug tust, dann wirst du vielleicht nicht in die Ewigkeit kommen. Und du wirst vielleicht die Ewigkeit nicht mit Gott verbringen. Oder beispielsweise gibt es auch eine Religion, die besagt, je nachdem, wie dein Karma ist und wie du dich anstellst, wie gut du bist, wirst du danach vielleicht eine Ameise oder, wenn es ganz blöd läuft, vielleicht ein Schneck. Und wir sehen, die Religionen versuchen, was zu schaffen, und sie legen dar, dass du etwas tun musst. Du musst auf eine bestimmte Art und Weise leben. Du musst moralisch ein vorbildliches Leben führen und dann verdienst du dir eventuell die Ewigkeit. Aber und die Kirche, versteht mich nicht falsch, die katholische Kirche beispielsweise mit den Ablassbriefen, die Geschichte der Kirche ist nichts anderes von du musst dir deine Sünden, musst du dir freikaufen, damit du nicht im Fegefeuer brennst. Und verstehen wir, was hier passiert? Menschen schaffen eine Religion, wo du moralisch, vorbildlich leben musst, um dir deine Ewigkeit zu verdienen. Jesus sagt aber, du musst glauben. So, und glauben und tun ist ein elementarer Unterschied, weil du glauben nicht durch, ja, Werke werden folgen, versteht mich nicht falsch, aber glauben im ersten Schritt bedeutet, ich glaube Jesus, dass dein Werk am Kreuz meine Schuld tilgt und dass dein Blut am Kreuz mir den Weg frei macht in alle Ewigkeit. Und das ist der Unterschied, der elementare Unterschied, und es ist so, so einfach. Und das Evangelium ist nicht schwer. Das Evangelium ist ein einfaches Evangelium, was jeder verstehen kann. Nur es braucht diesen Schritt, dass wir sagen, ja, ich glaube diesem Jesus, der ans Kreuz ging für mich und meine Sünden. Also was muss ich tun? Ich muss anerkennen, dass Jesus der ist, der er zu sein behauptet. Und ich glaube auch mit dieser Aussage, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, macht Jesus ganz klar deutlich, dass er der Sohn Gottes ist und nur durch ihn ewiges Leben ist. Und ich stelle mir das so vor, du bist so in einer Runde mit einem Lehrmeister oder mit einem Tommy zum Beispiel, mit unserem Pastor. Und Tommy sagt dann auf einmal, ich bin das Brot des Lebens. Und ich sage, what? So, also du musst dir diese Situation mal vorstellen. Das war schon sehr provokant, weil entweder es stimmt und Jesus ist wirklich der Sohn Gottes und all das, was im Wort Gottes steht, ist wahr. Und er hat diese Autorität und hat die Möglichkeit, dir deine Schuld zu vergeben, dich zu heilen von deinen Krankheiten. Entweder es stimmt oder Jesus ist ein Heuchler und es stimmt nicht und alles ist gelogen. So, das ist diese Situation, in der sich Jesus befindet und wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn wir dann weiterlesen, ich finde es so interessant, lesen wir auch, dass er mit dieser Behauptung Anstoß nahm. So, wir lesen dann, dass die Leute, die ihm zuhörten, es anstößig fanden, dass Jesus sowas geäußert hat und damit gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes und nur durch mich erhaltet ihr ewiges Leben. Und wieso? Weil es so radikal ist. Weil nur bei Jesus Brot des Lebens ist und nur bei Jesus ewiges Leben. Und wisst ihr, das, was damals ein Anstoß war, das ist auch bis heute noch so. Alles findet Akzeptanz, nur Jesus nicht. Du kannst deine innere Mitte, dein Chakra finden, so, kein Problem, mach, wenn du willst, so. Du kannst Yoga machen, wir hatten letztens Franke Gesundheitstag, da wurde ein Yogakurs angeboten, da sagt keiner was. Mach nur, mach. Aber sobald du den Namen Jesus in den Mund nimmst, bringt es Menschen auf und es wird ein Anstoß sein. Und weißt du wieso? Weil es die ultimative Wahrheit ist. Weil das, was Jesus gesagt hat, wahr ist. Und wenn es nicht wahr wäre, dann würde es keinen Anstoß nehmen. Wenn es nicht wahr wäre, dann würden die Leute sagen, ah, mach du nur, glaub du nur. Aber es ist radikal. Es ist sowas von radikal. Du glaubst oder du glaubst nicht. Du hast die Erlösung oder du hast sie nicht. Es gibt keinen Zwischenweg und es gibt keinen Mehr-Religionen-Weg und wir alle enden dann in der Ewigkeit. Nein, das gibt's nicht. Der Weg ist radikal. Es gibt Jesus und du hast Jesus oder du hast ihn nicht. Es gibt ewiges Leben mit Gott oder du lebst getrennt von Gott. Und da gibt es keinen Zwischenweg. Da gibt es keine Religion, die sagt, ja, das endet nachher alles dann beim selben Gott. Nein, das ist nicht so. Es ist die Wahrheit. Und deswegen ist es ein Anstoß, wenn du heute den Namen Jesus in den Mund nimmst, weil es die Wahrheit ist und weil es so radikal ist. Und wisst ihr was? Wir können noch so viel Dinge in der Welt suchen. Wir können noch so viel Yoga machen. Wir können noch so viel unser Chakra suchen. Aber wahres Leben, das Brot des Lebens, das werden wir nur bei Jesus finden, bei ihm allein. Und es führt mich zum zweiten Ich Bin-Wort, was wir uns anschauen wollen, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wir lesen das in Johannes 8, Vers 12, wo Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und wir können gerne mal den Saal abdunkeln. Danke. Oh, da ist schon noch ein Licht. Okay, wir merken was. Wenn es dunkel ist, ist es richtig schwierig, Orientierung zu haben. So, und ich sehe fast die Stufe gar nicht. Ich muss aufpassen, dass ich... Ja, danke. dass ich hier nicht stolper. Und vielleicht kennt es der eine oder andere von euch auch, wenn ihr mal nachts aufs Klo gegangen seid und ihr habt den Lichtschalter nicht gefunden und auf einmal stoßt ihr irgendwo dran und es tut so weh. Irgendjemand hat sich mal den kleinen Zeh gebrochen. Ich weiß gar nicht mehr von uns, wer das war. Auf jeden Fall, ihr merkt was ich damit illustrieren will. Wenn wir in der Dunkelheit laufen, hier habe ich jetzt ein bisschen Licht, okay, ich sehe, hier ist nichts im Weg, aber wenn ich in der Dunkelheit laufe, dann habe ich schwierig, Orientierung zu haben. Und was mir auch schwer fällt, ich kann mein Gegenüber nicht erkennen. Hier ist es jetzt noch so ein bisschen dämmerig, deswegen sehe ich vielleicht gerade noch, okay, Simon Bro sitzt jetzt vor mir. Aber wenn es stockdunkel ist, ich erkenne nicht, dass Simon vor mir sitzt so. Und die Bibel sagt jetzt, du kannst gern dunkel lassen, die Bibel sagt jetzt in den folgenden Versen, Johannes 8, Vers 19, sagt die Bibel, die ihr nicht wisst, wer ich bin, wisst ihr auch nicht, wer mein Vater ist. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Und Johannes 14, Vers 7 sagt, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. So, wenn du Jesus nicht angenommen hast, dann bist du in der Dunkelheit und du erkennst nicht, ja, jetzt bin ich fast geflogen, du erkennst nicht, wer dir gegenüber sitzt. Wenn du aber Jesus in dein Leben aufnimmst, wenn du sagst, ja, Jesus, ich glaube, dass du mein Erlöser bist, dass du mein Freund bist, mein Helfer, dass du ewiges Leben gibst, dann fängt es an, Licht zu werden. Und wisst ihr, was dann passiert? Ich erkenne, dass Simon neben mir gegenüber sitzt. Und das sagt die Bibel über den Vater. Wenn ich Jesus annehme, das Licht, dann erkenne ich, wer der Vater ist. Und ich erkenne in dem Sinn, Simon sitzt neben mir. Und bildlich gesprochen bedeutet das, wenn ich Jesus habe als mein Licht, erkenne ich, wie der Vater wirklich ist. Und vielleicht hast du Begegnungen und Erfahrungen in deinem Leben gemacht mit einem irdischen Vater, die nicht toll waren. Ich hatte eine gesegnete Zeit als Kindheit, weil ich tolle Eltern hatte. Und dafür bin ich so dankbar. Aber es ist oftmals nicht so. Und selbst der perfekte Papa hat auch seine Verfehlungen, weil wir Menschen sind. Und wir oft fangen an, dass wir dieses Vaterbild, was wir hier auf der Erde haben, dass wir das projizieren auf unseren Vater im Himmel. Die Bibel sagt aber jetzt, wenn wir Jesus annehmen, dann ist er unser Licht. Und dieses Licht zeigt uns auch, er rückt dieses Vaterbild, dieser Vater im Himmel, ins richtige Licht. Und wir erkennen, was wir für einen liebenden Vater haben, der seinen Sohn sandte für uns, damit wir frei sind, damit wir frei von Schuld sind, frei von Sünde, frei von Verfehlung. Dass Angst, Krankheit, Depression, dass es weicht, weil das Licht uns das ganz neu offenbart, was der Vater eigentlich über mich denkt, was der Vater eigentlich für mich bereithält. Und es packt mich. Das packt mich. Okay, wir dürfen es gern wieder. Danke. Wisst ihr, durch Jesus müssen wir nicht im Dunkeln umherirren. Wenn du Jesus annimmst, dann hast du ein Licht, was dir die Dunkelheit erhellt und was dir den Weg zeigt. Und ich war mal, ich habe schon ab und zu Schlaf gewandelt tatsächlich. Ich mache das nicht regelmäßig, zum Glück für meine Frau, aber es ist schon ab und zu vorgekommen, beispielsweise auch im Urlaub in Italien bin ich nachts auf einmal aufgestanden und habe geträumt, die Polizei ist da und sagt mir, ich soll einen Schlauch abschneiden. Und dann bin ich aufgestanden und habe irgendwie versucht, Pampasgras abzuschneiden so. Ich habe schon öfters geschlafen und ich war vielleicht 12 oder 13, bin ich ins Bett und irgendwann bin ich aufgewacht und ich hatte mein Bett, also hier war die Wand und mein Bett war hier so, also es hatte so diesen Spalt, diese Möglichkeit, dass du dich da reinstellen kannst so. Es war nicht Absicht, aber das Bett stand halt so, wie es stand. Und eines Nachts bin ich aufgewacht und wir hatten einen Rollladen unten, also ich war allein im Zimmer. Und ich bin aufgewacht und ich stand zwischen in diesem Spalt. Und ich hatte diese Wand vor mir und hinter mir war mein Bett. Und ich bin aufgewacht und ich habe richtig Angst bekommen, richtig Panik, weil ich nicht gecheckt habe, wo ich bin. Und ich glaube, es war auch noch ein Albtraum. Das heißt, ich hatte schon so dieses, oh, wo bin ich hier? Was mache ich hier? Ich brauche Licht. So. Und ich war in dieser Dunkelheit und ich war so richtig verzweifelt und habe nicht mehr gecheckt, wo vorne und hinten ist. Ich habe überhaupt gar nicht geblickt, wo ich in dem Raum mich befinde. Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass ich nicht zurück kann, nicht vor und die Wand abgetastet habe und geblickt habe, hey, irgendwas stimmt hier nicht und den Lichtschalter gefunden habe und Licht ins Dunkle kam und ich auf einmal wieder Orientierung hatte. Und ich glaube, das sind Momente, wo wir oft nicht weiter wissen, wo wir oft in der Dunkelheit tappen und nicht wissen, wo geht's lang, wo ist der Weg. Und ich hatte Anfang Jahr, war ich 6 Wochen richtig hart krank. Also ich hatte es noch nie so in meinem Leben. Das hat angefangen eben, dass ich hier mein Hals, meine Lymphknoten sich geschwollen waren irgendwann, ich schlecht Luft bekommen habe. Und ich war beim Arzt dann und die erste Prognose von der Ärztin war, dass es auch eventuell Krebs sein könnte. Und ich bin dann nach Hause und habe das Luisa gesagt und der erste Moment, wenn du so eine Nachricht hörst, kriegst du erstmal einen Schrecken. Du kriegst erstmal Angst. Und ich war so, okay, wenn das sich bestätigt, was passiert dann? Und ich habe mich gefragt, okay, was möchte Gott jetzt in dieser Situation von mir? Und es hat sich dann bestätigt, dass es kein Krebs ist und dass es nur pfeiferisches Drüsenfieber ist. Es war auch ziemlich heftig. Ich habe teilweise keine Luft mehr richtig bekommen und musste dann auch ins Krankenhaus. Also es war ziemlich heftig. Aber ich war so froh, als diese Nachricht kam und sie das Gewebe untersucht haben und gesagt haben, nee, das ist kein Krebs. Ich war so froh. Aber was ich damit sagen will, vielleicht bist du gerade in einer Situation, in der du nicht weiter weißt und in der diese Prognose vielleicht bestätigt wurde, wo du Nachrichten bekommst und du denkst, wow, ich habe richtig Angst. Wow, ich weiß nicht weiter. Eine Situation, die dir Angst macht, eine Situation, in der du keinen Ausweg mehr siehst. Vielleicht auch eine Situation, in der dich der Fürst der Dunkelheit, Satan, anklagt und sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass er da ist? So wie Satan in der Wüste zu Jesus gesagt hat, ist es wirklich so? Bist du wirklich der Sohn Gottes? Oder zu Adam und Eva, hat Gott wirklich gesagt, du darfst nicht von der Frucht essen? Vielleicht kommt Satan in diesen Momenten der Dunkelheit und klagt dich an und sagst, du bist gar nicht würdig, Gottes Kind zu sein. Du bist selber schuld an der Situation. Und ja, vielleicht reiten wir uns manchmal rein. Vielleicht sind wir in der Situation, weil wir selber schuld sind, weil wir vielleicht was getan haben, was nicht gut war. Aber oftmals erleben wir auch Schicksalsschläge, Dinge, die wir nicht im Griff haben und nicht unter Kontrolle haben. Und Satan versucht in deinem Moment, wo du so einem Druck ausgesetzt bist, versucht Satan, Gott anzuklagen und zu sagen, wenn Gott wirklich dein Gott ist, dann wärst du nicht krank. Aber wisst ihr was, und das zeigt mir auch die Geschichte mit meinem Papa, das zeigt mir, wenn du in Krankheit bist und wenn du geplagt bist von Schmerz, wenn du dann sagst, Jesus ist mein Herr, er ist mein Schöpfer und ich vertraue ihm, über diese Sichtweise hinaus, über diese Krankheit hinaus, dass er einen Plan hat für mein Leben, dass sein Plan größer ist und selbst wenn ich es hier auf Erden nicht mehr erleben werde, dass ich Gesundheit erlebe, glaube ich trotzdem, dass mein Gott treu ist und dass er gut ist und dass seine Verheißungen für mich gelten und dass ich in Ewigkeit bei ihm sein werde. Weil Satan wird versuchen, dich von Gott abzubringen. Er wird versuchen, dich wegzulenken vom Kreuz, dich wegzulenken vom Licht. Satan möchte, dass wir uns umdrehen und in die Dunkelheit schauen. Er möchte, dass wir in die Dunkelheit laufen und umherirren und nicht mehr weiter wissen. Das ist, was Satan versucht. Aber wisst ihr was? Wir haben einen Gott, der größer ist. Wir haben einen Gott, der seinen Sohn ans Kreuz sandte, dass sein Blut floss für dich und für mich, dass wir in Zeiten der Not, in Zeiten, wo wir nicht mehr weiter wissen, dass wir Hoffnung sehen am Kreuz. Und es ist die Zeit von Weihnachten, von der Adventszeit, wenn wir aufs Kreuz schauen, wir sehen Hoffnung durch Jesus. Wir sehen Liebe durch Jesus. Wir sehen Zuversicht und wir sehen auch den Weg zum Vater durch Jesus. Wir müssen uns aber entscheiden, auf Jesus zu schauen in solchen Momenten und nicht unseren Blick von ihm wenden und in die Dunkelheit schauen, sondern wenn wir merken, da kommt Angst, da kommt Depression, dass wir sagen, nein, ich glaube trotzdem, dass Jesus gut ist und wir wenden unseren Blick weg von der Dunkelheit und schauen zum Licht. Und wenn du merkst, es passiert wieder, dass der Satan dich anklagt und dass Satan versucht, deinen Blick zu wenden in die Dunkelheit, dann sag, nein, ich glaube, dass Jesus meine Hoffnung ist. Und dann proklamier wie Papa und Mama Jesaja, dann proklamier diese Verse über deinem Leben und sag, nein, mein Herr ist ein sicherer Schutz, ein sicherer Schirm, wie wir in dem Psalm auch lesen. Nein, ich darf vertrauen, dass Gott es immer noch in Kontrolle hat und dass seine Wege höher sind als meine Wege. Jesus ist das Licht der Welt. das Licht, das zum Leben führt. Und das ist der dritte Punkt, den mir Gott heute Morgen aufs Herz gelegt hat. Ich bin der Weg. Ich habe jetzt hier abgekürzt den Artikel weggelassen, aber eigentlich ist es sehr wichtig, weil Jesus sagt nicht, ich bin ein Weg von vielen, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. In Johannes 14, Vers 6 lesen wir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wisst ihr, Jesus kam auf die Erde, um ans Kreuz zu gehen. Er wusste, was er für einen Auftrag hatte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich vor diesem Kreuz stehe und erkenne, dass ich Sünder bin, ich erkenne, dass ich schuldig bin, ich muss nicht mal was getan haben, ich muss nicht mal in Sünde leben, aber ohne Jesus bin ich trotzdem schuldig. Weil wir diesen Moment hatten von Adam und Eva, der uns von Gott getrennt hat. Und wenn ich vor diesem Kreuz stehe und ich sehe all meine Schuld, ich sehe all meine Verfehlung, dann packt es mich, weil ich sehe, was für eine Liebe Jesus zu mir hat. Weil ich sehe, Jesus ist ans Kreuz gegangen für mich, um mich freizukaufen, um mich freizusetzen, um mir diesen Frieden zu geben, den mir die Welt nicht geben kann. Und Jesus nimmt all, ich muss mein Mikrofon kurz weglegen, sonst kann ich es nicht ans Kreuz nageln. Jesus nimmt all unsere Schuld. Jesus nimmt all unsere Scham. Jesus nimmt alle unsere Verfehlung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Schläge höre und mir das vorstelle, was Jesus für mich getan hat, dass er am Kreuz hing und Nägel ihn durchbohrten für meine Schuld, für meine Scham, für meine Verfehlung, für meine Unvergebenheit. Momente, wo ich in meinem Leben verletzt wurde, wo in meinem Leben Dinge passiert sind, wo ich wirklich gesagt habe, wow, wie kann das ein Mensch nur tun? Wie kannst du mir sowas antun? Wo ich Unvergebenheit habe, dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Momente des Hasses, wo Menschen mir so üble Dinge angetan haben, dass ich Hass empfinde. Oder vielleicht auch einfach nur, weil jemand Jesus nachfolgt und ich es nicht verstehen kann, wie man sowas behaupten kann. Und ich hasse, wie Saulus und dieser Saulus-Paulus-Moment, wo dieser Hass auf diese Nachfolger Jesu da ist. Für diesen Hass ist Jesus ans Kreuz gegangen, für dich und für mich. Und auch für all deinen Zorn. Für all dein Neid. Für all deine Sünde. Wenn ich das sehe, danke. Wenn ich das sehe, dann wird mir wieder bewusst, was Jesus für mich getan hat. Dann wird mir wieder bewusst, wieso wir Weihnachten feiern. Wir feiern Weihnachten, weil Jesus deine und meine Schuld, dein Scham, mein Scham, diesen Scham vor Gott zu stehen, diesen Scham vielleicht auch von Menschenfurcht, Jesus ist ans Kreuz gegangen dafür. Und Jesus nimmt all deine und meine Verfehlung. Da, wo du menschlich, moralisch versagt hast, wo du vielleicht zu deiner Frau echt mies warst, egal was für eine Sünde es auch ist, egal wie groß sie ist, egal ob du getötet hast, gemordet hast, Ehebruch, egal was es ist, wenn du heute Morgen sagst, Jesus, ich glaube dir, und wie es in deiner Schrift sagt, wo die Leute fragen, was müssen wir tun? Du musst glauben, damit du empfängst und nicht aus Werke heraus. Und wenn du das heute Morgen tust und aus Glauben sagst, ja, Jesus, ich glaube, dass dein Wort wahr ist und ich glaube, dass deine Tat am Kreuz, dass das heute noch gilt, dann empfängst du das, dass Jesus mit seinem Blut dich reinwäscht, dass er mit seinem Blut dein Hass wegwäscht, mit seinem Blut dein Zorn wegwäscht, deine Sünde wegwäscht und dass er durch sein Blut dir den Weg und die Wahrheit zum Leben bahnt und das ist zu unserem himmlischen Vater und in alle Ewigkeit. Und so will ich uns wirklich ermutigen, dass wir uns neu dieses Bild vor Augen führen, dass wir uns wirklich neu vor das Kreuz knien und sagen, ja Jesus, ich bin ohne dich bin ich nichts und ich kann mir nichts ohne dich verdienen. Ich kann noch so viel Lobpreis machen, ich kann noch so viel beten, aber ohne dich, Jesus, ohne die Liebe zu dir, diese tiefe Liebe zu dir, Jesus, da sind wir nichts, Herr. Und so nehmen wir dieses Geschenk vom Kreuz in dieser Weihnachtszeit ganz neu an, um in Freiheit zu leben und Frieden zu bekommen. Ein Frieden, den die Welt nicht kennt, sagt die Bibel. Dieser Frieden möchte uns Jesus geben. Und durch diesen Frieden werden wir freigesetzt und empfangen Neues durch Gott. Gott liebt dich. Und diese Liebe müssen wir verstehen. Diese Liebe ist nicht gekoppelt an deine Taten und an deine Bemühungen. Diese Liebe am Kreuz ist nicht gekoppelt an das, wie oft du auf deinen Knien bist und betest. Diese Liebe ist da. Und es ist die Frage, ob wir uns lieben lassen oder nicht. Ob wir sagen, ja, Herr, ich empfange. Ich empfange das, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich empfange diese Liebe, damit ich diese Liebe auch weitergeben kann an meine Mitmenschen und Menschen dich sehen. Oh, und mein Gebet ist es, dass wir in Deutschland, in Europa, dass wir als Gemeinde Christi aufstehen und sagen, ja, Jesus, wir brauchen dich, wir brauchen deine Liebe, wir brauchen deine Gnade, um den Menschen zu zeigen, nicht Fingerpointing zu machen, like a Pharisäer, so, was sie alles falsch machen. Nein, sondern dass sie von dieser Liebe überwältigt sind und diese Liebe sie zum Kreuz führt und diese Liebe ihr Leben verändert und sie ihr Leben Jesus geben und dadurch moralisch natürlich ein gutes Leben zustande kommt, weil wir Jesus ähnlicher werden. Aber in erster Linie, weil wir diese Liebe Gottes empfangen haben und diese bedingungslose Liebe in unser Leben aufgenommen haben. Nicht, weil wir es verdienen, sondern nur, weil Gott gnädig ist. Empfange es durch Glauben. Es ist ein Geschenk und keine Tat. Und ich habe den Eindruck gehabt in der Vorbereitung, dass ein paar hier sind, die einen geistlichen Kampf kämpfen, schon lange. Und die nicht, die zwar sehen vielleicht Dinge, wo Gott Wunder getan hat, und die ihren Glauben auf Wissen gründen, die aber diese Perspektive vom Kreuz einfach nicht für sich annehmen können. Vielleicht auch, weil du das Gefühl hast, du bist zu schuldig. Und soll ich dir was sagen? Ja, das bist du. Das sind wir alle. Wir sind alle zu schuldig. Aber Jesus macht es möglich. Und ich habe diesen Eindruck, dass da ein Kampf in ein paar stattfindet, dieses, ich möchte das wissenschaftlich schon fast belegt haben, ich muss es begründet haben, ob das überhaupt sein kann, dass Jesus gelebt hat. Und wisst ihr, ja, es ist begründet und belegt wissenschaftlich auch, dass Jesus gelebt hat. Beispiel Arche Noah. Wir hatten letztens in der Jugend das Thema, die Arche Noah, es ist wissenschaftlich belegt, dass die auf dem Berg in der Türkei von den Ausmaßen, wie es in der Bibel beschrieben wurde, gefunden wurde. So, es gibt wissenschaftliche Belege, gar keine Frage. Aber die Frage ist, schenkst du dem Glauben oder nicht? Schenkst du dem Glauben, dass Jesus dasteht und sagt, ich bin das Brot des Lebens? Schenkst du dem Glauben, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt? Schenkst du dem Glauben, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich? Und es ist eine Entscheidung, die du treffen musst in deinem Herzen und nicht durch Taten. Du musst diese Entscheidung treffen und vors Kreuz stehen und sagen, ja, Jesus, ich glaube dir und ich werde dir versprechen, du wirst empfangen. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, wie du es bei anderen gesehen hast, aber du wirst empfangen. Du wirst den Frieden Gottes empfangen und du wirst vor allem auch ewiges Leben empfangen. Und so mache ich dir Mut, dich wirklich aufzumachen, zu sagen, ja, Herr, ich glaube deinem Wort. Ich glaube, dass dein Wort wahr ist und dass deine Verheißungen Ja und Amen sind. Und so lasst uns aufstehen und gemeinsam ins Gebet gehen. Gott, wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist und dass du ein lebendiger Gott bist und dass du nicht auf unsere Vorstellung begrenzt bist und dass du nicht begrenzt bist auf die Welt, Jesus, sondern du hast einen größeren Plan. Jesus, und wir danken dir, dass wir in dieser Adventszeit, die so innig ist, die so wunderbar ist, dass wir uns darauf vorbereiten dürfen, auf dein Wiederkommen auch, Jesus, und uns auch bewusst machen dürfen, dass du gekommen bist für uns am Kreuz. Und Herr, ich bete in diesem Moment, Menschen, die sich dir jetzt entgegenstrecken, dass du sie füllst mit deiner Liebe, dass du sie füllst mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit, Gott. Geist Gottes, dass du eine neue Fülle schenkst, Herr, dass wir begreifen, was das Werk am Kreuz für uns bedeutet. Und Gott, ich bete auch für die Menschen, die bisher keine Entscheidung für dich getroffen haben. Ich bete, wenn sie sich jetzt entscheiden, Gott, dass du ihnen wohltust, dass du ihnen zeigst, dass du wahr bist, dass du echt bist und dass du heute noch lebst, Herr. Und dass du auch in diesem Moment Krankheiten nehmen möchtest, Gott. Geist Gottes, dass du durch die Reihen gehst und unsere Herzen berührst. Dort, wo Rückenschmerzen sind, Gott, dass du jetzt in diesem Moment Heilung schenken willst, weil Jesus in deinem Namen die Kraft liegt, weil in deinem Blut die Kraft liegt, Geist Gottes. Und es bete ich, Vater, im Glauben, dass du jetzt Heilung schenkst in diesem Moment, dass du auch Heilung schenkst, wo wir zerbrochen sind, wo wir wütend sind, wo wir Hass haben. Jesus, dass du mit deiner Liebe hineinkommst und diese Dinge bereinigst. Reinigst, Jesus, dass du mit deiner Liebe hineinkommst und wiederherstellst, Jesus. Ich bete dort, wo Zerbruch ist, dass Wiederherstellung kommt, Jesus. Ich bete dort, wo Angst ist, dass dort Friede kommt, Jesus. Ich bete dort, wo Dunkelheit ist im jetzigen Moment, dass Licht hineinkommt, Jesus, durch deinen Namen, weil du uns versprochen hast, wenn wir auf dich schauen, dann wirst du unsere Fuß des Leuchtes sein. Du hast uns versprochen, Jesus, wenn wir auf das Licht der Welt schauen, dann werden wir Leben empfangen. Nicht nur Leben in Fülle hier auf der Erde, sondern ewiges Leben. Und Herr, das bete ich in deinem Namen. Wir wollen es empfangen, weil wir dir glauben, Jesus. Weil wir sagen, ja, Jesus, du bist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und du setzt frei. Du allein brichst Ketten. Du allein bringst Licht ins Dunkle, Vater. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass wir dich erleben dürfen in dieser Adventszeit. Oh Herr, wir beten, dass du Gnade hast mit deinem Volk, Jesus, dass du Gnade hast mit deinem Land und dich uns offenbarst, Jesus, wie du wirklich bist, dass wir dich erkennen, Jesus, dass wir dich erleben, Jesus, und dass du ganz neu uns groß machst, was dein Werk bedeutet, Jesus. Danke für deine Liebe, danke für das Kreuz, Jesus. Du bist König und du bist Herr. Du bist Friedefürst, Jesus. Und wo du bist, da weicht die Dunkelheit, Jesus. Da, wo du bist, kommt Leben, Jesus. Da, wo du bist, weicht der Tod, da kommt Leben, Jesus. Wo du bist, kommt Wiederherstellung, Jesus. Danke, dass wir es empfangen dürfen. Danke, Jesus, für deine Gunst und deine Gnade, Jesus. Danke für deine Liebe. Danke für das Kreuz, Herr. Oh, wir sind so dankbar, Jesus. Wir sind so dankbar, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Nimm diesen Moment und schau aufs Kreuz. Und empfange das, was er für dich getan hat. Danke, Jesus, für alles Leid, was du durchgangen bist. Für dein Blut, was floss für uns. Für dein Leib, den du hast brechen lassen für uns. Danke, dass du all unsere Schuld trägst. Und wir Vergebung empfangen dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, sei ermutigt. Und wenn du auch noch was hast, wo du persönlich gerne mit jemandem drüber beten möchtest, dann darfst du gerne nach dem Gottesdienst ans Kreuz kommen, und wir haben dir da auch noch Zettel hingelegt. Und wenn du was hast, wo du sagst, das hat mich jetzt in der Predigt sehr bewegt, da hat Gott zu mir gerade gesprochen, mir vielleicht auch einen Lebensbereich aufgezeigt, wo ich noch in Sünde lebe, dann will ich dich ermutigen, dass du dir einen Zettel nimmst und das draufschreibst, und du kannst ihn gerne auch knicken, dass es nicht jeder sieht. Und wenn du möchtest, einfach das symbolisch ans Kreuz zu nageln und es festzumachen und im Glauben zu sagen, ja, Jesus, ich glaube dir, dass du für meine Sünde gestorben bist und dass du das trägst. Und so will ich dich einladen, dass du das gerne tun darfst nach dem Gottesdienst und auch Gebet in Anspruch nehmen darfst. Wir werden auch noch Kaffee draußen im Bistro haben und die Adventszeit einfach gemeinsam auch genießen und gute Gemeinschaft haben. Und Marita wird hinten sein beim Aktion Weihnachtsstern. Geht da gern vorbei. Und ihr dürft natürlich auch gerne noch ein Opfer einlegen, um einfach ins Reich Gottes zu investieren. Seid mächtig gesegnet. Und das Lobpreisteam darf sehr gerne nach vorne kommen. Genau, seid mächtig gesegnet und geht am Stand hinten vorbei. Und genau, ihr könnt auch, gerne für den Heiligabend-Gottesdienst natürlich einladen, für die Heiligabend-Andacht. Flyer liegen draußen aus, und genau, macht da einfach von Gebrauch und ladet die Menschen ein, erzählt ihnen von Jesus, erzählt ihnen, was Jesus für euch getan hat, wer Jesus für euch ist, und dann wird's richtig gut. Bis bald, Gottes Segen euch.